Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Wir haben einige Zeilen gesungen in den letzten Minuten, die eine sehr gute Hinführung für das Thema unserer Predigt darstellen. Sie sehen es hier im Gericht Gottes Wirken erkennen. Und gesungen haben wir, Dank sei dir, dein Wirken, Herr, ist offenbar. Glauben wir das? Ist uns Gottes Wirken offenbar? Wir haben gesungen, König der Völker bist du. Glauben wir, dass Gott die Geschichte regiert? Wir haben gesungen, du bist der Herr, der in Wahrheit regiert. Wie geschieht das? Durch alle Sünde hindurch? Durch die Kriege, Krisen, Corona und Co. Gott ist es, der in Wahrheit regiert. Glauben wir das? Wir schauen mal in den Propheten Jesaja und lesen bei Jesaja 26 ab Vers 7. Ich lade Sie ein, aufzuschlagen. Bibel und Schreibzeug dabei zu haben, ist immer ein guter Hinweis. Also Jesaja 26 ab Vers 7. Des Gerechten Weg ist eben. Den Steig des Gerechten machst du gerade. Wir warten auf dich, Herr, auch auf dem Wege deiner Gerichte. Des Herzens Begehren steht nach deinem Namen und deinem Lobpreis. Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts. Ja, mit meinem Geist suche ich dich am Morgen. Denn wenn deine Gerichte über die Erde gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Aber wenn dem Gottlosen Gnade widerfährt, so lernt er doch nicht Gerechtigkeit, sondern tut nur Übel im Lande, wo das Recht gilt, und sieht des Herrn Herrlichkeit nicht. Herr, deine Hand ist erhoben, doch sie sehen es nicht. Aber sie sollen sehen den Eifer um dein Volk und zuschanden werden. Mit dem Feuer, mit dem du deine Feinde verzehrst, wirst du sie verbrennen. Aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alles, was wir ausrichten, das hast du für uns getan. Herr unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du, aber wir gedenken doch allein deiner und deines Namens. Tote werden nicht lebendig, Schatten stehen nicht auf. Darum hast du sie heimgesucht und vertilgt und jedes Gedenken an sie zunichte gemacht. Du, Herr, mehrest das Volk. Du mehrest das Volk, beweisest deine Herrlichkeit und machst weit alle Grenzen des Landes. Herr, wenn Trübsal da ist, so suchen wir dich. Wenn du uns züchtigst, sind wir in Angst und Bedrängnis. Gleich wie eine Schwangere, wenn sie bald gebären soll, sich ängstigt und schreit in ihren Schmerzen. So geht's uns auch, Herr, vor deinem Angesicht. Wir sind auch schwanger und uns ist bange. Und wenn wir gebären, so ist's Wind. Wir können dem Lande nicht helfen und Bewohner des Erdkreises können nicht geboren werden. Aber deine Toten werden leben. Deine Leichname werden auferstehen. Wachet auf und rühmet, die ihr liegt unter der Erde. Denn ein Tau der Lichter ist dein Tau. Und die Erde wird die Toten herausgeben. Geh hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Denn siehe, der Herr wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen die Bosheit der Bewohner der Erde. Dann wird die Erde offenbar machen, das Blut, das auf ihr vergossen ist, und nicht weiter verbergen, die auf ihr getötet sind. So lesen wir Jesaja 26. Wir neigen uns zum Gebet. Steh auf, Herr, Gott, erhebe deine Hand. vergiss du die Elenden nicht. Und nun öffne meinen Mund, dass meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Liebe Gemeinde, die Hand Gottes ist erhoben, sagt Jesaja. Doch wer sieht es? Gott ist zornig, aber wer glaubt es wirklich? Wer glaubt es, dass du so sehr zürnest und wer fürchtet sich vor dir in deinem Grimm, fragt Mose in Psalm 90. Wem ist der Arm des Herrn offenbart, fragt sich Jesaja, Kapitel 53, 1. Dieses Kapitel weist ja voraus auf Christus. Er ist der Arm des Herrn. Christus, der Leidende und Auferstandene. Und derselbe Prophet Jesaja, 700 Jahre vor Christus, fragt in unserem Predigttext, wer sieht es, dass die Hand Gottes erhoben ist, dass sie bereit ist, zuzugreifen, zu schlagen, aber auch zu helfen. Jesaja sieht es klarer, sieht hindurch, mehr als andere Menschen. Er sieht Gott am Werk, in Gnade wie im Gericht. Jesaja ist wirklich der, der singen könnte, Dank sei dir, Herr, Dank sei dir, dein Wirken, Herr, ist offenbar. Gott ist nicht passiv, sagt uns Jesaja. Er ist nicht gleichgültig und abwartend. Seine Hand ist erhoben, bereit zu segnen und bereit, das Gericht zu üben. Hanna betet in 1. Samuel 2,6, Gott tötet und macht lebendig. Er führt hinab ins Totenreich und wieder herauf. Diese Botschaft der Bibel, nicht nur Gnade, sondern auch Gericht als Wirken des lebendigen Gottes, haben die großen Kirchen in den letzten 200 Jahren lieber unter der Bank verschwinden lassen, damit die Menschen nicht abgeschreckt werden. Aber die Menschen sind umso gleichgültiger geworden und haben die Kirchen gelehrt. Also 1. Samuel 2, Gott tötet und macht lebendig, führt zu den Toten und wieder herauf. Und auch Jesaja weiß es, nicht nur in unserem Kapitel in 45, 7, sagt er, ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis, der ich Frieden gebe, Shalom, und schaffe Unheil. Ich bin der Herr, der dies alles tut. Jesaja 45, 7. Oder der Prophet Amos. Ist etwa ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht tut? Amos 3, 6. Die Propheten wissen, wem die Geschichte gehört. Und Jesaja klagt und betet, Herr, deine Hand ist erhoben, Vers 11. Bitte den Vers 11 eingeblendet lassen. Herr, deine Hand ist erhoben, doch sie sehen es nicht. Aber sie sollen den Eifer um dein Volk sehen und zuschanden werden. Wenn Gott der Allmächtige die Hand erhebt, wer will ihm wehren? Natürlich kann niemand Gott wehren, wenn er die Hand hebt und schlägt. Obwohl es sinnlos ist, dem Allmächtigen zu widerstehen, versucht es der Sünder fortwährend. Denn der Sünder will nicht, dass Gott Gott ist und zugreift. Man leugnet das Eingreifen Gottes in die Geschichte. Das ist der Impetus, also der neue Charakter der Aufklärung seit etwa dem 18. Jahrhundert. Geschichte gilt nur noch als menschliche Geschichte. Als Kampf der Mächte und Gewalten um den Menschen wird Geschichte nicht mehr verstanden. Nicht einmal in der Theologie. Jedenfalls nicht an den Universitäten. Und so versucht der Sünder, auch der sündige Theologe, dem Allmächtigen die Geschichte aus der Hand zu nehmen. Man leugnet das Eingreifen Gottes. Wenn schon nicht direkt, so doch auf die Weise, dass man gar nicht damit rechnet und nur noch menschliche Faktoren in der Geschichte bedenkt. Psalm 9 betet, Lege, Herr, einen Schrecken auf sie, dass die Heiden erkennen, dass sie Menschen sind. Gott, der Herr, will aber, dass es gesehen wird. Ja, wir hatten ja hier in Vers 11, deine Hand ist erhoben, doch sie sehen es nicht, aber sie sollen es sehen. Gott, der Allmächtige, will, dass es gesehen wird, was er tut. Er will seine Gerechtigkeit erweisen. Er will, und dass wir sie lernen. Dass wir sie lernen. Und das ist die Überschrift, die ich dem ersten Teil geben möchte, Verses 7 bis 11. Im zweiten Teil klagt das Volk, da tritt ein Wir auf, über die eigene Unfähigkeit und lobt aber die Macht und das Eingreifen Gottes. 12 bis 19. Unsere Unfähigkeit wird daran deutlich, dass wir nicht lebendig machen können, was tot ist. Und Gottes Macht wird daran deutlich, dass er Tote auferwecken kann. Wir hatten also im ersten Teil das Lernen der Gerechtigkeit, 7 bis 11. Im zweiten Teil werden wir bedenken, die eigene Unfähigkeit, aber die Macht und das Eingreifen Gottes. Und dann im dritten Teil, nur noch die Verse 20 und 21, das, wozu der Prophet das Volk auffordert. Könntest du jeweils den Text einblenden, den ich gerade behandle? Bitte? Jetzt war ich gerade beim dritten. Ja, also 20 und 21. So, und diese drei Teile möchte ich nun mit Ihnen durchschreiten. Erstens, das Erlernen der Gerechtigkeit auch durch das Leid. Wenn ich hier vom Leiden und vom Gerichtshandeln Gottes spreche, dann möchte ich damit nicht sagen, dass jede Krankheit oder jedes Unglücksgeschick direkt auf eine persönliche Sünde zurückzuführen ist. Sonst könnte man in der Gemeinde nicht mehr auftauchen und bekennen, dass man gerade krank ist oder gewesen ist, und dann würde man gleich gefragt werden, du hast gesündigt. So. Das meine ich hier nicht. Ich bin auch nicht dieser Meinung. Ich glaube aber, dass das geschichtliche Handeln Gottes in den großen Zusammenhängen, wo es um Leid geht, durchaus als Gerichtshandeln bezeichnet werden kann und dass Jesaja uns das nahelegt. Aber nicht als individuelle Schuldzuweisung. Natürlich, es geht hier auch um die Schuld des Volkes, die zum schlechten Ergehen, zum Leid des Volkes führt. Aber wir sollten uns davor hüten, das auf einzelne und ganz persönliche Vergehen anwenden. Sonst würden wir uns verhalten wie die Freunde Hiobs, die auch bei Hiob herumgepfriemelt haben. Da muss irgendwas gewesen sein bei dir. Hiob war aber gerecht. Also erstens das leidvolle Erlernen der Gerechtigkeit zu den Versen 7 bis 12. Aus dem Nachlass meines Großvaters gelangten vor einiger Zeit die Feldpostbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg in meinen Besitz. Er hat sie an seine Familie geschrieben, als er unterwegs war, als Lokomotivführer ab 1938 in Tschechien, dann in Frankreich, in Polen und schließlich in Russland. Ergreifende Zeilen erreichen die Heimat. Sehnsucht, Hunger, Kälte, Einsamkeit. Krieg bedeutet für jedes Volk, ob als angreifendes oder verteidigendes, ein hartes Los. Wir sind heute wieder Zeugen von einem solchen Krieg im Osten. Da werden gewaltige Werte vernichtet. Kulturgüter, Bibliotheken und Archive mit einmaligen Handschriften sinken in Schutt und Asche. Menschen sterben oder werden schwer versehrt. Hinterbliebene stehen vor Trümmern und so weiter. Ganz abgesehen davon, dass jede Kriegshandlung den Hass und die Bitterkeit vermehrt, also ganz abgesehen von diesen persönlichen Verlusten und auch kulturellen Verlusten, vermehrt jede Kriegshandlung Hass und Bitterkeit über Generationen hin und erschwert die Versöhnung. Was für ein Wunder, dass es zwischen Deutschland und Frankreich zur Versöhnung gekommen ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber die Kriegshandlungen entmenschlichen auch heute wieder. Die ukrainischen Soldaten sprechen von den Angreifern nur noch von den Orks. Das sind diese Schattengestalten aus dem Herrn der Ringe. Eine Kette von Heimsuchungen und Gerichten, von diesen leidvollen Erfahrungen und auch Entmenschlichungen, durchzieht aber die ganze Geschichte der Menschheit. Von Kain und Abel bis zu den jüngsten Kriegen in der Ukraine und im Sudan. Jetzt sagt Jesaja, aus dem Schrecken, aus dem Leid sollte man Gerechtigkeit lernen. Meistens lernt man aber Hass und Bitterkeit. Haben wir hassen gelernt oder Gericht? Vor kurzem waren meine Frau und ich in Dresden, haben Führungen gehabt in den Gebäuden, die wieder aufgebaut worden sind nach dem Weltkrieg und besonders in der Frauenkirche auch diese schreckliche Geschichte gehört von ihrer Zerstörung und dem späten Wiederaufbau. Eigentlich eine sinnlose Zerstörung. Zehntausende sind in den Bombenangriffen, die keine Relevanz für den Krieg hatten, umgekommen. Und doch hörten wir dort nichts von Hass oder dem erhobenen Zeigefinger gegen die angloamerikanischen Bomber, sondern davon, dass es ein gerechtes Gericht war, das über Deutschland gekommen ist, weil man angegriffen hat. Um aber von einem Gericht zu sprechen, braucht man bereits die Augen des Glaubens. Gericht bedeutet, das Leid kommt von Gott, dem die Geschichte eben nicht entgleiten kann. Und hier fühlte sich Jesaja auf weiter Flur alleine. Nicht einmal andere Theologen seiner Zeit, die Priester und Propheten stimmen ihm zu. Sie sind, sagt er grimmig in Kapitel 28, trunken, toll von starkem Getränk, von Wein verwirrt, 28,7. Toll beim Weissagen und sie wanken beim Rechtsprechen. Mal so und mal so. Denn alle Tische sind voll Gespei und Unflat an allen Orten. Und gegen den Propheten, der vom Gericht Gottes spricht, sagt er, wen will der denn Erkenntnis lehren? Wem will er Offenbarung zu verstehen geben? Will er denen, die entwöhnt sind von der Milch, denen, die von der Brust abgesetzt sind, also will er mit kleinen Babys reden, so brabbeln, Zavlazav, Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav, imitiert er dieses vermeintliche Brabbeln oder mit Kinderrede. Und er sagt, jawohl, nicht so wie ihr mich imitiert, aber Gott wird einmal mit unverständlicher Sprache und mit fremder Zunge reden zu diesem Volk. 28, Abvers 7. Jesaja fühlt sich also allein auf weiter Flur mit seiner Erkenntnis. Und er bringt es aber nahe, dass diejenigen, die Gottes Wirken in der Geschichte so von sich weisen, dass es Gericht ist, über diese wird Hagel und Flut hereinbrechen. 28,19. Diese Predigt Jesajas erinnert mich an die Gegenwart. Wie bei allen größeren Krisen haben die Menschen auch in der Corona-Pandemie gefragt, ob sie eine Strafe Gottes darstelle. Und mit der Macht ihrer Medien haben die liberalen Kirchenführer in die Welt posaunt, nein, Gott will immer nur das Gute. Eine solche Seuche kann er nicht wollen. Ich frage mich, woher wissen sie das so sicher? Mit was für einem Gott haben wir es zu tun, frage ich zurück, wenn er nicht einmal ein winziges Virus in seiner Hand hat. Der biblische Glaube sieht tiefer. Gottes Hand ist erhoben, zu segnen und zu schlagen. Sein Arm ist noch ausgereckt. Gott liegt nicht müßig hinter dem Ofen, sagt uns Jesaja. Wenn Gott der Meinung ist, dass jetzt diese Pandemie oder jener Krieg ausbrechen muss, dann geschieht es auch. Vers 11. Herr, deine Hand ist erhoben, doch sie sehen es nicht. Wehe den blinden, blinden Leitern, die denen, die die richtigen Fragen stellen, habe ich es hier mit Gott zu tun, Sand in die Augen streuen. Die falschen Propheten der Antike wie der Gegenwart predigen Friede, Friede, obwohl kein Friede ist. Jeremia 6 und 8. Oder in anderer Formulierung, die Erweckung kommt, aber die Verstockung bleibt. Der Arm des Herrn ist ausgereckt, seine Hand erhoben. So bezeichnen Jeremia und Hesekiel das Handeln Gottes bei der Schöpfung, bei der Herausführung aus Ägypten und jetzt beim Gericht. Das für Jesaja bevorsteht, im Jahr 722 wurde das Nordreich weggeführt und etwas später, also knapp 150 Jahre später, dann auch das Südreich. Jesaja, der Geschichtstheologe, antwortet, am Unheil, oder gläubig gesagt, am Gericht, sollen die Menschen Gerechtigkeit lernen. Und wie geschieht das, wenn sie doch eher den Hass lernen? Jesaja lehrt, Gottes Wirken zu erkennen durch Auslegung der Tora. Durch rechte Schriftauslegung wird uns auch der Blick in die Geschichte eröffnet. Und Jesaja vollzieht solche rechte Schriftauslegung, um das Handeln Gottes aufzuzeigen. Er sieht das Handeln Gottes auch in den fremden Mächten, die über Israel hereinbrechen. Der Herr pfeift der Biene Assur. Es ist nur eine Biene, dieses grausame Volk, die Assyrer. Der Herr pfeift sie herbei, Jesaja 7, um Gericht zu üben über ein Volk Juda und Israel, das sich fremde Götter in den Tempel setzt. Dazu gäbe es aus den Propheten noch viele andere Beispiele. Aber das mag einmal genügen. Also Jesaja vollzieht rechte Schriftauslegung, um das Handeln Gottes aufzuzeigen, dass er, wie wir auch gesungen haben, die Völker regiert. Ich stelle die Frage aber nach dem Lernen noch einmal. Lernen Menschen aus der Geschichte? Der Religionsphilosoph Hegel hat gesagt, die Geschichte lehrt, dass der Mensch nicht aus der Geschichte lernt. Wenn das wahr ist, sind dann nicht die Gerichte umsonst? Oder sind wir verdammt, durch Gottes Gericht immer wieder neu hindurchzugehen? Jedenfalls, weil wir die Hintergründe der Geschichte nicht von uns aus verstehen. Darum ist es nötig, dass Gott uns die Schrift gibt, den Propheten gibt, um durch die Auslegung der Schrift die Augen zu öffnen, dass wir erkennen, dass und wie Gott in der Geschichte regiert. Und dort zeigt er auch, wie der Teufel ebenfalls regiert, als der Herr dieser Zeit und Welt. Der natürliche Mensch hat die Augen geschlossen vor Gottes Wirken. Und das Gleiche gilt ja auch für die Schöpfung. Der natürliche Mensch meint zwar, dass da etwas Größeres dahinterstehen müsste, in Römer 1 sagt Paulus aber, dass diese Wahrheit durch Ungerechtigkeit niedergehalten wird. Und der Mensch dann eben nicht dem Schöpfer die Ehre gibt, die ihm gebührt, sondern Geschöpfliches mit dem Schöpfer vertauscht. Und so der Mensch in neue Sünde dahingegeben wird. Paulus zählt alle möglichen Verirrungen auf, beginnend mit der Homosexualität. Wenn der natürliche Mensch unserer Zeit die Schönheit der Schöpfung sieht, dann sieht er nicht die Genialität des Schöpfers, sondern er sieht, zumindest im Denkrahmen der Evolutionstheorie, nur den Egoismus der einzelnen Geschöpfe vor sich, die sich eben so und so verhalten oder kleiden, um sich besser fortpflanzen zu können, um sich durchzusetzen gegen die anderen Arten. Das ist doch verräterisch über das eigene Denken. Sie sehen nur den Egoismus der einzelnen Arten, anstatt die Genialität des Schöpfers, und wie alles wunderbar zusammenpasst. Also der natürliche Mensch, wenn er in die Schöpfung schaut, ähnlich, wenn er in die Geschichte schaut, sieht er nur sich und seinesgleichen. Darum höre du, Gott Israels, wenn wir rufen um Vergebung und neue Gnade. Höre du, wenn wir dich bitten um den Durchblick. gib uns den Heiligen Geist. So könnten wir mit Jesaja sinngemäß beten. Wer auf sein Fleisch sät, wer also nur das Natürliche sieht, wird vom Fleisch das Verderben ernten, sagt Paulus den Galater. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist, und damit also losgelöst von sich selbst, das ewige Leben ernten. Galater 6, 7 und 8. Was wir also von uns, von unserem Fleisch, von unserer Natur zu erwarten haben, ist das Verderben. Wir haben das Gericht auf jeden Fall verdient. Und wenn das Gericht kommt, sei es Gericht oder Viren oder Erdbeben oder Teuerung und Armut oder Viren, habe ich schon gesagt, was auch immer. Wenn das kommt, dann sollen wir, so sagt Jesaja, daraus Gerechtigkeit lernen. Was heißt es, Gerechtigkeit zu lernen? Demut. Uns demütig beugen, Gottes Gericht annehmen, umkehren, Gottes Gnade in Christus suchen, beten, fasten und so warten. Wir warten auf dich, Herr, auch auf dem Wege deiner Gerichte. Des Herzens Begehren steht nach deinem Namen und deinem Lobpreis. Vielleicht mal eins zurück. Ja, das ist Vers 8, was ich gerade zitiert habe. Nach deinem Namen und nach deinem Lobpreis. Im Hebräischen steht nicht Lobpreis, sondern Erinnerung. Nach deinem Namen und nach deinem Gedächtnis steht unser herzliches Begehren. Haben wir dieses Begehren nach Gottesdienst, Bibelkreis, Austausch und Stärkung? Da Sie jetzt hier sind, haben Sie dieses Begehren offensichtlich. Aber ich wünsche Ihnen, dass Sie es auch regelmäßig und intensiv erleben dürfen. Den Namen und die Erinnerung des Herrn sich dort ins Herz gegenseitig zu geben. Jesaja deckt noch eine unangenehme Wahrheit auf. Wenn dem Gottlosen Gnade widerfährt, nützt es ihm nichts. Er lernt doch nicht Gerechtigkeit, sondern tut nur Übel im Lande, wo das Recht gilt, und sieht des Herrn Herrlichkeit nicht. Vers 10. Und darum dann, deine Hand ist erhoben, doch sie sehen es nicht. Aber sie sollen es sehen. Was nun, wenn die Gnade nichts zur Besserung nützt? Wird Gericht nützen? Jesaja sagt, in gewisser Weise nützt Gericht. Wenn deine Gerichte über die Erde gehen, lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Vers 9. Lassen Sie mich noch einmal zu den Gerichten zurückkommen, die im 20. Jahrhundert über Europa gegangen sind. Millionen Tote, zerstörte Städte, versehrte Menschen und gewaltige Schuld. Was tat man in der Nachkriegszeit? Die Menschen kamen zwar nicht massenweise zum Glauben, aber doch waren die Gerichte in gewisser Weise nützlich, als man erkannte, eine totalitäre Staatsform, wo der Führer alles darf, ist nicht angemessen, um Völker zum Blühen zu bringen. Wir müssen eine Verfassung aufbauen, in der die staatliche Macht möglichst begrenzt bleibt. In dieser Nachkriegszeit wurde das Grundgesetz nach der Präambel in Verantwortung vor Gott konstituiert, mit der unantastbaren Menschenwürde, Artikel 1, mit den Grundfreiheiten zur Versammlung, der Berufswahl, dem Verbot der Zensur und so weiter. Und in dieser Zeit wurden auch die Verfassungen der Bundesländer vielfach davon geprägt, das Recht so zu gestalten, dass eine zuvor ungezügelte Staats- und Gewaltherrschaft nun in möglichst engen Grenzen eingedämmt bleibt. Die Formulierung in Verantwortung vor Gott erlässt das deutsche Volk sich dieses Grundgesetz, geht ausgerechnet auf einen zurück, der sich zwischen Glaube und Unglaube nicht entscheiden konnte. Man nennt das ja Agnostiker, der also bekennt, dass er nichts über den Glauben weiß. Das war der erste deutsche Bundespräsident der Nachkriegszeit, Theodor Heuss, FDP. Nicht Menschen sollten bestimmen, was das Recht, was die Grundlagen des Rechtes sind, sondern anerkennen, dass es ein vorgegebenes, ein unverfügbares Recht gibt. Und auf diesem vorgegebenen Recht sollten dann die einzelnen neuen Gesetze aufgebaut werden. Das Bundesverfassungsgericht urteilte 1952: Das Bundesverfassungsgericht erkennt die Existenz überpositiven, das heißt dem Menschen vorgegebenen, auch den Verfassungsgeber bindenden Rechtes an und ist zuständig, das dann aufgebaute Recht, also das gesetzte Recht, daran zu messen. Das vorgegebene Recht ist der Maßstab für alles weitere Recht. Das glaubte man noch in der frühen Nachkriegszeit. Heute ist die Rechtsprechung geprägt von einem durchgreifenden sogenannten Rechtspositivismus. Das heißt, dass auch die Grundlage des Rechts veränderbar vom Menschen gegeben ist. Deswegen hat sich die Rechtsprechung gerade in sexualethischen Fragen grundlegend verändert. Hatte man in den 50er Jahren noch gedacht, dass ein verurteilter Homosexueller, der im Zuchthaus landete, in seinen Grundrechten nicht eingeschränkt wird, weil die Grundrechte nicht Verstöße gegen das vorgegebene Gesetz verurteilen können, nicht schützen können. Die Grundrechte können nicht ein Verhalten schützen, das vom Sittengesetz abweicht. In diesem Fall das homosexuelle Verhalten. Übrigens auch der außereheliche Geschlechtsverkehr und so weiter. Das hat man heute einkassiert. Es gibt also nur noch das Rechtspositive, das vom Menschen gegebene Recht. Die Verfassungen der Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und andere sprechen von der Ehrfurcht vor Gott als Erziehungsziel oder wie in Rheinland-Pfalz beschreiben Gott als Urgrund des Rechts und Schöpfer aller menschlichen Gemeinschaft im Vorspruch zur Landesverfassung. Abänderungsanträge für diese Texte sind nicht zulässig. Bis heute. Und hier meine ich, hat man aus den Gerichten etwas gelernt. Der totalitäre Staat muss zurückgebunden werden auf ein bestimmtes vorgegebenes Recht. Und daher hat man die Grundrechte definiert. Die Grundrechte sind Abwehrrechte gegen einen machthungrigen Staat. Also an dieser Stelle, meine ich, waren die Schrecken des Weltkriegs insofern nützlich, als sich die neue Rechtsordnung bewusst unter Gott stellt. Und es zeigt sich, dass Friede, Freiheit und Wohlstand auf dieser Grundlage wachsen konnte. Es muss also eine Rechtsordnung sein, die von der Achtung vor den Geboten und Ordnungen Gottes geprägt ist. Dort, wo ein Recht aufgerichtet wird, das sich gegen die Gebote und Ordnungen Gottes richtet, denken wir nur an die Neudefinitionen von Ehe und Familie, an das staatliche Ergehen der kommunistischen und der muslimischen Staaten, da ist wieder ein Gericht zu erwarten. Auch heute haben wir Europäer allen Grund, wieder Gericht zu erwarten. Wir wissen es nur zu gut. Ich erspare es Ihnen, den aktuellen Lasterkatalog aufzuführen, den Sie aus Politik und Medien zur Genüge kennen. Ich denke, es ist Aufgabe der Gemeinde, wie beim Propheten Jesaja, der Welt vorzuhalten, was die Gebote Gottes sind und ihnen aufzuzeigen, was kommt, wenn man sich nicht an die Gebote hält. Also ganz kollektiv gedacht, wenn ein Volk sich immer weiter von den göttlichen Geboten entfernt, was für ein Gericht zu erwarten ist. Die Welt soll erkennen, worauf sie zusteuert. Wer auf das Fleisch sät, wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer also nicht anerkennt, dass von Gott her durch die Gebote ein vorgegebenes, grundlegendes Recht da ist, wer das nicht anerkennt und es selber grundlegen will, alles als Verhandlungsmasse ansieht, den wird das Gericht ereilen. Ich denke, das wäre ein Zeugnis, dass wenn die Kirchen das heute stärker in die Öffentlichkeit tragen würden, hätten wir mehr Gottesfurcht und Ehrfurcht vor den Geboten. Nur die Gnade zu bezeugen, nur das Evangelium und die Liebe Gottes nach außen zu tragen, das reicht nicht, ruft uns Jesaja zu. Denn dann, Vers 10, würden die Gottlosen fröhlich weitermachen, zum Schaden des ganzen Volkes. Als Anschauungsgegenstand, als Lehrmeister wird die Gemeinde auch in der atheistischen Gesellschaft dringendst gebraucht. Die Gemeinde hat diesen Verkündigungsauftrag und der Herr will auch durch die Gemeinde hier einen Erkenntnisvorgang in die Öffentlichkeit geben. Der Herr eifert um seine Gemeinde wie um seine Braut. Und er will auch bei diesem Eifer gesehen werden. Er will zeigen, auch vor den Augen der Welt, wie er der Gemeinde Gutes tut, die sich um sein Wort sammelt. Bei diesem Eifer will er gesehen werden, bis es dann zu der herrlichen Hochzeit des Lammes mit seiner Brautgemeinde kommt. Offenbarung 19. Nicht erst in der Zukunft aber, sondern schon jetzt wird die Braut, die ihrem Bräutigam Christus mit ganzer Hingabe zugetan ist, gesegnet mit allem geistlichen Segen und sicher bewahrt. Zwar nicht vor allem Leid, das sehen wir an Hiob, aber davor, in der Versuchung zu fallen und in die Hände des Feindes zu geraten. Das war also der erste Teil, das Lernen der Gerechtigkeit. Auch im Leid. Zweitens, Verse 12 bis 19, das Bekenntnis der eigenen Unfähigkeit, gleichzeitig ein Lobpreis der Macht Gottes und seines Eingreifens. Vers 12, aber uns, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alles, was wir ausrichten, das hast du für uns getan. Ein wunderbares Gebet. Nicht aus Resignation heraus wird hier gebetet oder weil die Hände im Schoß liegen bleiben. Nein, sondern weil alles, was der Gemeinde nach innen und außen gelingt, Gnade ist. Wirkung des Geistes, nicht des Fleisches. Das ist ein bescheidener Realismus, nicht Resignation. Paulus hatte später gesagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. 1. Korinther 15, 10. Ich drücke es mal theologisch mit den Begriffen Rechtfertigung und Heiligung aus. Nicht nur die Rechtfertigung, sondern auch unser ganzer Weg in der Heiligung ist von Christus und vom Heiligen Geist zu erwarten, nicht Menschenwerk. Denn Gott bereitet die guten Werke vor, die die Gläubigen im Heiligen Geist tun. Epheser 2,10. Lasst uns also nicht im Fleisch vollenden, was wir im Geist angefangen haben, sondern im Geist. So eindrücklich Paulus an die Galater in Galater 3, Vers 1. Ich lese ab Vers 2. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben? Also ihr empfangt den Heiligen Geist durch die Predigt, durch das Wort. Und dann Vers 3. Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen, wollt ihr es denn nun im Fleisch vollenden? Da ging es darum, ob man sich beschneiden lassen soll. Nein, nicht durch menschliche Werke wird vollendet, was der Geist begonnen hat. Und so in unserem Text hier, Vers 18, was wir aus eigenem Antrieb hervorbringen, ist Wind. Und Vers 14, unsere Toten werden nicht lebendig, aber Gottes Tote werden lebendig. Vers 19, denn er ist ein Gott der Lebendigen. Wir aus uns selbst können dem Land nicht helfen. Wir können nichts Neues unter der Sonne schaffen. Wir können keine Bewohner gebären, heißt es dort etwas unverständlich vielleicht. Wir können keine Bewohner gebären, gemeint ist wohl, wir können nicht Menschen hervorbringen, die dann einfach zum Gottesvolk gehören. Nein, sie müssen aus dem Geist geboren werden, nicht aus dem Willen des Mannes. Johannes 1. Selbst wenn wir noch so schwanger sind und in Geburtsschmerzen liegen, also auch wenn wir uns noch so mühen, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Es ist Wind, sagt Jesaja. Es ist einfach nur Wind. Ich erlaube mir, was wir hervorbringen aus uns selbst, ist ein Furz. Was vom Geist geboren wird, ist Geist. Und was wird vom Geist geboren? Alles das und nur das, was der Geist eben durch das Wort, durch Gesetz und Evangelium zeugt. Nur diese Zeugung verbirgt die rechte Geburt. Und nur so, das ist die Antwort, lernen wir Gerechtigkeit. Sonst bleiben wir blind für Gottes Wirken, in der Schöpfung wie in der Geschichte. Das war zweitens also das Bekenntnis der eigenen Unfähigkeit, Lobpreis der Macht und des Eingreifens Gottes. Und ich bin noch nicht zu Ende mit diesem Punkt. Das Bekenntnis der eigenen Unfähigkeit wird noch erweitert auf die Obrigkeit in Vers 13. Herr unser Gott, es herrschen wohl andere Herren über uns als du, aber wir gedenken doch allein deiner und deines Namens. Der Vers zeigt klar, dass Jesaja noch nicht von der Zeit spricht, in der alles Leid überwunden sein wird. Im Gegenteil, jetzt herrschen noch andere Herren über uns. Noch werden die Toten nicht lebendig, noch macht Gott dem Schatten kein Ende. Entschuldigung, noch macht Gott den Schatten ein Ende. Ja, er tilgt sogar das Gedenken an sie. Das ist die Lage. Andere Herren herrschen, statt nur der Herr, der heilig, gerecht und gut ist. Noch läuft die Phase einer fremden Obrigkeit. Eine Obrigkeit, die um der Sünde willen von Gott eingesetzt ist, um dem Chaos zu wehren, um Recht und Friede zu erhalten. Doch sie wird eines Tages wieder abgesetzt werden, weil sie selbst sündhaft ist und sich überhebt über ihre gottgegebenen Aufgaben hinaus. Und darum Vers 13, hoffen wir allein auf den Herrn und seinen Namen, sein Wort. Ihm soll unsere Hoffnung gelten, aber von da aus zugleich unsere entschiedene Ermahnung nach außen gehen. Eine Obrigkeit, der es gefällt, in den Gottesdienst einzugreifen, in den Gottesdienst der Braut Christi. Eine solche Obrigkeit vergreift sich am Heiligtum und muss darum mit dem Zorneseifer des heiligen Gottes rechnen. Der Gottesdienst hat die Obrigkeit nichts anzugehen. Jesaja baut sein Argument sehr schön auf. Er sagt, das Gedenken an den Namen des Herrn führt zu einer doppelten Erkenntnis und dadurch eben das Lernen von Gerechtigkeit. Tote werden nicht lebendig, aber deine Toten werden leben, deine Leichname werden auferstehen. Die Frage ist, wo man hinschaut. Die Toten der anderen Herren, die Toten der weltlichen Obrigkeit bleiben tot. Mehr noch, alles Handeln des Fleisches führt zu noch mehr Toten. Das Handeln Gottes aber führt auch zur Auferstehung seiner Toten. Das ist das Neue. Und das kann nur Gott selbst. Nun Teil 3. Die Gemeinde wartet ab, bis der Zorn vorüber ist. Verse 20 und 21. Geh hin, mein Volk, in deine Kammer und schließ die Tür hinter dir zu. Verbirg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergehe. Wir haben von der Unfähigkeit des Menschen und auch der Obrigkeit gehört, für neues Leben zu sorgen. Ist deswegen Aufruhr angesagt? Muss die Obrigkeit abgesetzt werden? Sind diese anderen Herren zu beseitigen? Nein, Jesaja hat einen anderen Ton hier. Keine Aufforderung zu Straftaten oder gar zum Aufruhr. Die Vergeltung gehört Gott allein. Der Zorn wird einmal vorübergehen, Denn kurz ist der Zorn, lang ist die Gnade Gottes, sonst wären wir alle längst tot. Es gibt an anderen Stellen der Schrift andere Aufforderungen, wie mit diesen Erkenntnissen von vorher umzugehen ist. Aber an dieser Stelle haben wir die Aufforderung, in die Kammer zu gehen und die Tür zu schließen. Was ist damit wohl gemeint? Ich denke, dass Buße, Gebet und Nachdenken gemeint sind. Und natürlich das Warten auf das Eingreifen des Herrn. Deswegen ist Gebet in der jetzigen Lage der Krisen auch das, was niemand anders tun kann, außer eben der Gemeinde für die Welt. Diese Tat ist durch nichts zu ersetzen. Vers 21 gibt diese Zuversicht, der Herr wird ausgehen von seinem Ort, heimzusuchen. Also wenn in der Gemeinde nicht zu Gott gerufen wird angesichts aller Krisen, wo soll es sonst geschehen? Und ihre Hoffnung ist, dass der Herr ausgehen wird von seinem Ort. Vielleicht kennen Sie das Esther-Buch, als Mordechai Esther beruft, einzustehen für die Juden, die im Persischen Reich mit dem Tod bedroht sind. Da sagt er ihr, als sie zögert, sich einzusetzen. Esther 4, wenn du nicht hilfst, dann wird deinem Volk von einem anderen Ort her eine Hilfe erstehen. Aber du und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Esther 4, Verse 13 und 14. Ich lese nochmal Vers 14 in der Originalfassung. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden erstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Und daraufhin lädt Esther die Iren zum Gebet und zum Fasten ein. Was ist der Ort, von dem der Herr ausgeht? Er sendet Jesus Christus, heimzusuchen die Bosheit der Bewohner der Erde. Im Alten Bund und auch heute wieder durch schreckliche Gerichte. Aber Gott sei Dank ist das alles nicht das letzte Wort. Die erhobene Hand des Herrn, die zum Schlag bereit war, landete im Letzten auf seinem Sohn Jesus Christus. Er hat den Schlag des Gerichts für unsere Schuld aufgehalten. Das Blut Abels und das Blut aller Erschlagenen dieser Jahrhunderte bis zum Wiederkommen Christi schreit nach Vergeltung. Aber das Blut Jesu Christi ruft nach Vergebung. Vater, vergib, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn Jesaja ankündigt, der Herr wird ausgehen von seinem Ort und die Erde wird offenbar machen, das Blut, das auf ihr vergossen ist, dann spricht er schon vom letzten Ende, das erst in der Johannes-Offenbarung näher beleuchtet wird. Bei diesem letzten Gericht muss die Erde alle Schattenexistenzen freigeben, das Meer wird die Toten herausgeben und es geschieht, worauf die Geschundenen und Elenden seit Menschengedenken gewartet haben. Die Ungerechtigkeit kommt ans Licht und wird gerichtet. Und das gerechte Handeln wird belohnt. Warum braucht es am Ende eigentlich noch einmal ein Gericht? Wir haben doch schon so viele Gerichte die ganze Geschichte hindurch. Gott bräuchte das, sagt unsere Vernunft vielleicht, eigentlich nicht. Dass noch einmal die Bücher aufgetan werden. Aber Gott will es so, dass noch einmal anhand eines klaren Maßstabs, nämlich an seinem Gesetz, vor aller Augen offenbar wird, dass er in allem, was er getan hat, durch die ganze Geschichte hindurch, ein gerechter, guter und heiliger Gott gewesen ist. Jesaja weiß in den folgenden Abschnitten noch viel davon zu sagen. Psalm 145 klingt fast wie eine Übertreibung, wenn wir den Jesaja im Hinterkopf haben. Psalm 145. Eigentlich der ganze Psalm, aber ich lese hier aus der Mitte, Vers 13. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in allen seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Das heißt, auch in seinen Gerichtswerken ist eine bestimmte Form von Gnade wirksam. Die Hand Gottes ist erhoben, doch wer sieht es? Gott ist zornig, doch wer glaubt es? In Christus hat Gott sich so gezeigt, dass wir durch den Blick auf ihn auch diese Perspektive ertragen können, dass Leiterfahrungen der Menschheit auch Gerichtswirken Gottes sind. Sonst könnten wir das nicht ertragen. Christus ist uns vorangegangen als Überwinder. Er hat die Schlüssel des Todes und der Hölle. Er ist der gute Hirte und er hat alles Recht, unser König, ja der liebe Bräutigam seiner Braut zu sein. Vergessen wir also nicht unsere Aufgabe als Gemeinde, in die Kammer zu gehen, immer wieder, ins stille Kämmerlein, Buße und Gebet zu üben, aber dann auch der Welt zu predigen, die Liebe Gottes einerseits, aber ihr anhand der Gebote zu zeigen, in welchem Verhalten Segen und in welchem Verhalten ein Fluch liegen wird. Verstehen wir nun von Gottes Wort her seine Schöpfung und seine Geschichte? Wenn nicht, sollten wir dafür beten. Das schenke er uns. Er schenke uns die offenen Augen des Herzens. Ist das nicht ein gewaltiger Trost, mit Jesaja Geschichte zu verstehen?